Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung dann. Warten wir noch einen kurzen Moment. Gut, in der heutigen Veranstaltung soll es also um den labordiagnostischen Nachweis von viralen Hepatitiden gehen. Wir hatten ja letzte Woche schon ausführlicher über die Leberdiagnostik gesprochen. Wie gesagt, dann heute dieses speziellere Thema virale Hepatitiden, und das Ganze wird dann im Rahmen der Seminare in der heutigen Woche halt noch nachgearbeitet. Gut, was versteht man unter diesen viralen Hepatitiden? Man spricht davon, dass man sogenannte primär-hepatotope Viren in den letzten Jahrzehnten identifiziert hat, und darunter versteht man Hepatitis A bis E. Warum heißen die primär-hepatotop? Der Hintergrund ist einfach, dass wenn diese Viren sich im Körper befinden, die haben eine ganz, ganz hohe Affinität zur Leber halt und werden dann immer die Leberzellen halt infizieren. Das tun sie typischerweise schon nach wenigen Stunden in fulminanter Art und Weise. Und man kann sagen, weil das ganze Leberparenchym, alle Leberzellen betroffen sind, spricht man von einer diffusen Entzündung, die sich dort dann auch etabliert. Das steht im Gegensatz zum Beispiel, wenn man halt Infektionen hat mit Bakterien oder auch Parasiten, die würden mehr lokalisiert in der Leber sich halt dann befinden und Abszesse bilden. Man spricht von eitrigen Entzündungen. Auf jeden Fall diese primär-hepatotopen Viren, da weiß man heute, dass 95% der viralen Hepatitiden auf diese halt zurückzuführen sind. Gut, was ist des Weiteren, was von Interesse ist? Wenn wir zunächst mal sprechen über die Hepatitis A bis E, dann wissen Sie, dass die fäkal-oral halt übertragen wird. Das ist halt dann so, dass durch mangelnde Hygiene oder aber auch Lebensmittel, die kontaminiert sind, oder aber auch Trinkwasser, man sich halt infizieren kann. Das führt dann typischerweise nach etwa 4 bis 8 Wochen dazu, dass diese Viren auch im Stuhl ausgeschieden werden, und wenn eine mangelnde Hygiene halt vorliegt, andere halt infiziert werden können. Es macht eine perakute Hepatitis. In ganz wenigen Fällen, wenn Kinder oder alte Leute mal betroffen sind, kann das auch mal tödlich sein. Aber ansonsten kann man mit dieser akuten Hepatitis immer sehr gut umgehen. Die heilt dann bei Hepatitis A und E fast immer ohne Residuen halt aus. Und wenn Sie einen derartigen Kontakt gehabt haben, dann kann man davon ausgehen, dass Sie lebenslang auch geschützt sind, dass sich da eine gute Immunität entwickelt hat. Wie gesagt, lebenslang, ganz im Gegensatz zu einer Impfung. Da wäre ein Schutz in etwa gegeben von 10 Jahren. Und es ist dann so, dass Sie dauerhaft bei diesen Erkrankungen nicht werden feststellen können, dass im Blut halt diese Viren halt vorliegen. Da ist also auch keiner dann auf diese Art und Weise gefährdet, wenn er sich mal sticht oder schneidet, dass da was passieren könnte. Jetzt sieht es ganz anders aus mit der Hepatitis B, C und dem Delta-Virus. Die werden halt parenteral übertragen. Da kann man sich halt infizieren, wenn sie mit Blutprodukten in Kontakt kommen oder auch wenn Organe transplantiert werden, oder aber wenn sie nicht aufpassen und sie würden sich mit einer Nadel halt stechen oder sie würden sich schneiden im OP. Und das führt einerseits dazu, dass eine perakute Hepatitis halt auftreten kann. Meistens verläuft die auch recht harmlos, muss man sagen, wenngleich wir sehr hohe Todesraten zu beklagen haben bei Schwangeren. Und dann ist es so, dass relativ häufig daraus Virusträger halt resultieren. Gerade diejenigen, die wenig Klinik machen, die wenig auffällig sind, nicht so richtig gelb werden und von daher, wo keiner so richtig ahnt, dass sie sich mal infiziert haben, die haben halt ein schwaches Immunsystem und die neigen halt dazu, dass sie dann tatsächlich Virusträger halt werden. Und da kann man sagen, bei Hepatitis B ist das noch verhältnismäßig harmlos, 5 bis 10%. Die Patienten neigen dazu, aber bei Hepatitis C sieht es ganz anders aus. Da sind es 70 bis 80% derjenigen, die halt nicht richtig mit umgehen können. Und dann finden wir halt Viren in deren Blut. Es ist unbekannt, dass sie infiziert sind. Und ganz häufig kommt es dort zu Komplikationen. Auch noch, was Hepatitis C angeht, da sollten Sie vielleicht wissen, bis 1991 wusste man gar nicht, dass diese Viren, Hepatitis C-Virus existiert, hat es nicht charakterisiert, und erst zu diesem Zeitpunkt hat man das dann festgestellt. Vorher hieß die Erkrankung auch Non-A, Non-B-Hepatitis, und erst 1991 konnten dann Nachweisverfahren zur Verfügung gestellt werden und die ersten Patienten sind dann gescreent worden. Das heißt mit anderen Worten, Take-Home-Message für Sie: Alle Patienten, die heute größer 25 Jahre alt sind, könnten nach Bluttransfusionen von diesem Problem noch betroffen sein. Gut, dann sehen Sie jetzt des Weiteren, dass es andere Viren gibt, die halt typischerweise eine Hepatitis auslösen können. Das sind also die verbleibenden 5%. Das sind hier verschiedene Viren aus dem Herpesbereich. Diejenigen, die in Klammern stehen, ja, die neigen dazu, diese virale Hepatitis dann zu machen, wenn die Leute immunschwach sind oder sie sind schwanger. Und dann des Weiteren, wenn Leute halt verreist sind in den Süden, in tropische Länder, da gibt es verschiedene Differentialdiagnosen, Gelbfieber oder Denguefieber. Weitere Erreger, die eine Hepatitis halt machen, wären verschiedene Bakterien, wie beispielsweise die Leptospirose, macht den Morbus Weil, und ganz besonders stark betroffen ist meistens die Leber und die Niere. Und dann haben Sie an verschiedene parasitäre Erkrankungen differenzialdiagnostisch zu denken. Die weiteren Differentialdiagnosen, die es da gibt, die haben wir in der letzten Stunde schon, in der letzten Vorlesung bearbeitet. Ja, toxische Differentialdiagnosen, allen voran der Alkohol. Und dann gibt es des Weiteren verschiedene Autoimmunerkrankungen oder auch angeborene Stoffwechselerkrankungen, Hämochromatose etc. pp. Gut, was versteht man jetzt unter diesem Begriff der Tropie? Tropie heißt, dass diese Viren, wie viele andere Viren auch, eine sehr viel höhere Affinität zu bestimmten Gewebe haben. Und wenn Sie sich da mal Gedanken zu machen, sich fragen, was sind denn gute Beispiele dazu, würde ich mal sagen, was Zelltropie angeht, denken Sie an das HIV-Virus, hat halt eine extrem hohe Affinität zu den T-Helferzellen, docken da an über den CD4-Rezeptor. Was dann Gewebe angeht, denken Sie an respiratorische Viren, die haben also eine ganz starke Affinität, den Respirationstrakt Hals zu infizieren. Und was die Organotropie angeht, Herpes labilaris oder genitalis, ja, die haben eine ganz starke Affinität zu den Lippen oder für den Genitalbereich. Auf jeden Fall bei diesen viralen Hepatitiden wird immer die Leber befallen, und nebenbei können es dann auch mal die Lymphknoten, die Milz, die Tonsillen halt sein, zu etwa 10%. Und um ein Gegenbeispiel zu geben, hier Epstein-Barr-Virus, die sogenannte Studentenkusskrankheit auch, da sieht es genau andersherum aus, da werden immer zu 100% die Lymphknoten, die Tonsillen, die Milz betroffen und nebenbei dann halt die Leber. Hier sehen Sie mal Beispiel für dieses Epstein-Barr-Virus, hier sekundär. Dann die Tonsillen auch bakteriell infiziert, schwerstes Krankheitsbild, nicht sehr angenehm. Gerade zur Karnevalszeit sehen wir relativ viele junge Leute, die hier auch in Münster davon betroffen sind. Gut, akute virale Hepatitis, wie stellt sich das da von der Symptomatik, von der Klinik zunächst mal? Da muss man sagen, ganz häufig asymptomatisch, gerade Kinder, wenn sie dann denken, bei Hepatitis A in Entwicklungsländern bis zum Schulalter, werden die fast alle, nämlich zu 99%, infiziert, und man sieht fast nie eine Klinik. Sie können das noch später feststellen, indem sie Laboruntersuchungen machen und sehen da Seronarben. Dann auch ganz kritisch ist das Hepatitis C-Virus, sehr wenig immunogen, macht fast nie eine Klinik, deswegen werden diejenigen, die sich infiziert haben, nicht identifiziert und man ist dementsprechend nicht sensibilisiert und schützt sich ausreichend. Das zunächst mal dazu. Dann noch ein ganz klein wenig differenzialdiagnostisch von Relevanz kann sein, wie schnell diese verschiedenen Entitäten sich dann entwickeln. Da muss man sagen, dass beim Hepatitis A-Virus es am schnellsten noch dazu kommt, dass Klinik sich etabliert. Häufig sind die Leute halt verreist in Urlaubsländer und dann wenn sie dann zurückkehren, mit dem Flieger auch unterwegs waren, kurze Zeit später, in den nächsten Tagen, nachdem sie hier in Deutschland wieder gelandet sind, haben sie grippeartige Symptome. Damit wird es dann auch häufig verwechselt und in Wirklichkeit ist es halt eine Hepatitis A. Dann schon länger dauert es, wie die Hepatitis B sich entwickelt, und ganz besonders lange muss man halt auf eine Klinik, wenn überhaupt, und auch die Entwicklung der Antikörper warten, was Hepatitis C angeht. Wenn Sie sich mal stechen sollten, da sollten Sie wissen, Sie müssen bis zu einem halben Jahr Geduld haben, um zu gucken, ob eine Klinik sich entwickelt, ob Antikörper das vielleicht objektivieren oder mit PCR-Methoden Sie das halt aufzeigen können. Liegt einfach daran, dass diese Viren sehr, sehr wenig immunogen sind. Und wie gesagt, wir haben dummerweise ganz viele Virusträger dann unter dem. Und dann gibt es ein Vorstadium, das imponiert halt so grippeartig, ne, dass die Leute halt Fieber haben, müde, abgespannt sind, Diarrhöen haben, Obstipation auch. Dann gibt es des Weiteren relativ häufig Muskel- und Gelenkschmerzen, aber auch Ausschläge. Was steckt dahinter? Gerade die Viren, die eine enorm hohe Konzentration haben, wie das Hepatitis B-Virus, häufig bis zu einer Milliarde von diesen Viren in einem einzigen Milliliter. Ja, da fallen halt Antigen, Antikörperkomplexe halt aus in den Gelenken und auch auf der Haut, Und das ist der Hintergrund, dass sie diese Symptome halt feststellen können. Pathognomischer Befund geradezu. Und nachdem die Leute also für etwa eine Woche so ein Vorstadium gehabt haben, geht es dann weiter für deutlich längere Zeit. Und zwar in der Phase der sogenannten Organmanifestation, wenn die Leber dann halt reagiert. Das dauert zwischen 4 bis 8 Wochen. Die Leber ist also vergrößert, tut weh. Und ja, wir haben portalen Hypertension, die sich dann auch entwickelt. Milz kann also, wie gesagt, betroffen sein. Und dann sehen wir relativ typische Symptome. Also die Leber ist infiziert, eine Entzündung tobt da drin, sie schwillt dann, das tut zunächst mal weh. Und dann ist es so, dass dieser Druck, der sich dort entwickelt, der geht nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und dann werden die kleinen intrahepatischen Gallengänge halt komprimiert und das Bilirubin kann nicht mehr richtig ausgeschieden werden. Das ist übrigens wasserlöslich in den allermeisten Fällen und das staut sich dann zurück in den Körper und dann entwickeln die Leute halt eine Gelbsucht. Sieht man in den Skleren ab etwa 2 Milligramm pro Deziliter. Nicht unbedingt bei diesen Beleuchtungsverhältnissen, sollten Sie unbedingt im Patientenzimmer ans Tageslicht gehen. Da sieht man das also deutlich, deutlich empfindlicher, frühzeitiger auch. Und dann ab 4 bis 5 sieht man es halt auf der Haut. Zumindest bei Kaukasiern, bei Chinesen könnte das mal ein bisschen schwieriger sein, das festzustellen. Gut, dann entwickeln die Leute einen Juckreiz. Bei kleinen Kindern sieht man halt Katzspuren. Woran liegt das? Die Leber ist halt geschwollen, die Gallengänge sind komprimiert, die kleinen intrahepatischen. Und dann würden sich halt auch die Gallenenzyme, Salze halt zurückstauen. Und die Gallensalze, das hat man dann festgestellt, die fallen halt in der Haut aus und machen halt diesen starken Juckreiz. Symptomatisch muss man dann halt reagieren. Was des Weiteren auffällig ist, ist, dass der Stuhl stark verändert ist. Er ist typischerweise dann entfärbt. Das liegt halt daran, dass das Bilirubin nicht mehr richtig ausgeschieden wird. Und normalerweise im Magen-Darm-Trakt kommt es dazu, dass dann aus dem Bilirubin der Stuhlfarbstoff, das Stercobilinogen halt entstehen sollte. Und wenn weniger entsteht, ja, daraus erklärt sich einfach, dass der Stuhl entfärbt ist. Man nennt das auch Lehmfarben oder sagt, dass der Lehmfarben halt wäre. Und das Weitere, was sehr auffällig ist beim Stuhl, ist halt, dass das voluminöse, übel riechende Fettstühle sind. Das liegt halt daran, dass die Gallensäuren nicht ausgeschieden werden, können die Fette also nicht emulgiert werden. Und wenn die dann nicht resorbiert werden, werden sie halt ausgeschieden. Deswegen diese voluminösen Fettstühle. Und des Weiteren haben die Leute natürlich ja Aufnahmestörungen, das heißt mit anderen Worten Maldigestion, das heißt fettlösliche Substanzen werden nicht aufgenommen, Vitamine auch, A, D, E, K zum Beispiel. Und der letzte Punkt, der dann auffällig ist, ist, dass der Urin sehr dunkel ist. In den Arztbriefen steht da meistens, dass er bierbraun halt verändert ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Bilirubin, was nicht richtig ausgeschieden werden kann, das wasserlösliche direkte, das ist sehr klein und wie gesagt wasserlöslich und kann dann über den Urin halt ausgeschieden werden. Ja, das sind die Hintergründe dazu, dass wir diese Symptome halt feststellen können. Und hier an dieser Grafik, das vielleicht nochmal ganz kurz illustriert, wir haben normalerweise die Situation, dass wir HB zerfällt, dass Bilirubin dann im Blut auftaucht, wird an Albumin gekoppelt, zur Leber transportiert und hier dann wasserlöslich gemacht innerhalb dieser Hepatozyten durch Glukuronidierung und Sulfatierung, wie Sie wissen. Und dann ist es wasserlöslich und sollte hier ausgeschieden werden. Wenn es ausgeschieden wird, wird es auch als direktes Bilirubin bezeichnet in dieser Form. So steht es auch in den Befunden aus dem Labor typischerweise. Warum heißt diese Fraktion jetzt hier direktes Bilirubin und das andere indirekt? Ganz einfach, weil diese Substanzen, die wasserlöslich sind, die können unmittelbar im Labor halt gemessen werden. Und in der anderen Form, wenn das Bilirubin indirekt ist, da muss es erst vom Albumin abgekoppelt werden, da gibt man Theophyllin oder Koffein halt dazu und in einem zweiten Schritt, also indirekt, kann das dann nachgewiesen werden. Gut, auf jeden Fall bei einer normalen viralen Hepatitis sind die Leberzellen sehr wohl in der Lage, diese Glukuronidierung noch durchzuführen. Die Zellen haben eine Reservekapazität von etwa 90%, also das ist nicht limitierend, aber wie gesagt, wenn es dann wasserlöslich ist, kann es des Weiteren nicht weiter ausgeschieden werden, weil die Gallengänge halt komprimiert sind. Gut, und typischerweise würde man im Dickdarm dann erleben, dass aus dem Bilirubin, wenn es in normaler Menge ausgeschieden wird, durch Bakterien das Stercobilinogen entsteht. Das gibt dem Stuhl halt die Farbe, dass der halt bräunlich halt imponiert. und wenn weniger davon entstehen kann, das ist der Hintergrund dafür, dass der entfärbt ist, dass er lehmfarben ist. Ja, was hätten wir des Weiteren dann noch, wenn wir uns den Urin halt, also wir haben dann hier noch eine weitere Substanz, das ist das Urobilinogen. Das entsteht ebenfalls im, im Darm durch bakterielle Zersetzung aus dem Bilirubin. Und dieses Urobilinogen unterliegt jetzt einem sogenannten enterohepatischen Kreislauf, wird also immer wieder aufgenommen, erneut ausgeschieden. Und auf jeden Fall, wenn es dann ausgeschieden werden soll und die Gallengänge halt komprimiert sind, keine freien Abflussverhältnisse sich dort finden, dann staut auch dieses Urobilinogen sich letztendlich zurück, erst ins Blut und dann auch den Urin. Das heißt, hier im Urin werden wir zwei Substanzen letztendlich finden. Einerseits das direkte wasserlösliche Bilirubin, ja, und zweitens dieses Urobilinogen. Und das ist enorm wichtig, das mit so Teststreifen dann zu gucken, ob nur eine oder beide dieser Substanzen halt betroffen ist, um halt bestimmte Differentialdiagnosen durchzuführen, um nämlich zu gucken, ob ein Ikterus prähepatisch, intrahepatisch oder posthepatisch ist. Wenn Sie eine ganz, ganz schwere Leberaffektion haben, ja, mit ganz schlechter Prognose, dann würde allerdings auch die Glucuronidierung nicht gut laufen und das Bilirubin bleibt dann halt nicht wasserlöslich. Wenn wir also diese Fraktion erhöht finden, das indirekte Bilirubin, das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen für den Patienten. Also merken Sie sich, wenn es relativ blande, harmlos läuft, mit guter Prognose, dann finden wir Bilirubin zwar erhöht, aber es ist das direkte Bilirubin. Und das Indirekte wäre erhöht, wenn die Hepatozyten ganz, ganz wesentlich geschädigt sind. Ja, was gibt es des Weiteren dann noch? Dann gibt es eine sogenannte cholestatische Verlaufsform. Darunter verstehen wir, dass die Patienten besonders gelb werden, besonders viele Juckreize haben, aber auch, dass sich Cholestase anzeigende Parameter wie die alkalische Phosphatase oder die Gamma-GT erhöht finden. Und die wenigsten Patienten zeigen einen derartigen Verlauf. Denen geht es dann immer besonders schlecht. Man denkt, ja, die werden sich nicht gut entwickeln, aber falsch gedacht. Die erfahrenen Ärzte wissen, dass sie sich das quasi wünschen, dass die Patienten besonders heftig halt reagieren, cholestatische Verläufe halt oft zeigen. Das reflektiert nämlich mit anderen Worten nur, dass das Immunsystem sehr stark ist, starke Entzündungen ablaufen, ja, und die Viren können halt eliminiert werden. Also merken Sie sich, wer zunächst ein sehr schweres Krankheitsbild hat, das spricht für ein gutes Immunsystem und diese Leute haben eine gute Prognose, während diejenigen, die halt nur schwach reagieren, wo man denkt, ach, die haben eine hervorragende Gesundheit, das wird wohl nicht so problematisch sein, die werden damit gut umgehen können. Genau andersrum ist es paradoxerweise, die haben eine schlechte Prognose. So, im Labor, was kann man dann für Veränderungen halt finden? Man kann, um das genau auf den Punkt zu bringen, im Grunde genommen hochwertige Untersuchungen machen, wie serologische Untersuchungen oder PCR-Untersuchungen. Aber bevor man das macht, guckt man sich typischerweise erstmal die Transaminasen an. In vielen klinischen Verdachtsfällen, wenn man so als Arbeitshypothese hat, es könnte eine virale Hepatitis sein und man misst diese Transaminasen und sie sind unverändert, ja, dann kann man sich alles andere, was aufwendig ist, was teuer ist, halt auch sparen. Typisch für eine virale Infektion wäre halt, dass diese Transaminasen erhöht sind, schlagartig wegen aus völliger Gesundheit werden die gesunden Hepatozyten halt infiziert und dann werden große Mengen von diesen Transaminasen freigesetzt. Sie wissen, der Referenzwert liegt bei etwa 50 Units pro Liter. Wir finden dann sehr hohe Werte bei 1000, 3000, teilweise auch 5000. Das ist das eine Kriterium. Und das andere ist, dass die GPT typischerweise mehr erhöht ist als die GOT, schlägt sich nieder auch in einem Diuretis-Quotient, der kleiner 1 ist. Wenn dieser Parameter GPT größer als die GOT ist, heißt das zunächst mal immer, dass wir nur eine entzündliche Reaktion haben, dass das in vielen Fällen auch reversibel ist, dass die Prognose eigentlich gut für den Patienten ist. Und anders sieht das aus, wenn Sie halt Patienten haben mit einer chronischen Hepatitis. Denken Sie an Hepatitis C, Verlaufszeit nach 10, 20, 30 Jahren. Die Leber ist schon weitgehend geschädigt, da ist kaum noch Substrat überhaupt da, kaum Parenchymzellen. Dass die Transaminasen besonders stark erhöht sein können. Wenn Sie derartigen Patienten vor sich haben mit einer chronischen Hepatitis, der Virusträger ist, dann finden Sie meistens nur marginal erhöhte Transaminasen. Häufig sind die auch im Bereich der Referenzwerte, ja, also 40 bis 50, also im hohen Bereich natürlich. Und hier finden Sie jetzt ein anderes Verhältnis. Die GOT ist größer als die GPT. Und das zeigt Ihnen auf, dass es ein schwerer Schaden ist, ein nekrotischer Schaden. Führt dann zum Untergang von Hepatozyten und eine Zirrhose kann sich dann etablieren. Wie gesagt, also nicht so hoch die Werte und das Verhältnis jetzt umgekehrt, GOT größer als GPT, sprich der Degretus-Quotient ist dann größer 1. Was haben wir für weitere Veränderungen? Ich hatte eben eigentlich schon darüber gesprochen. Gelb werden die zeigenden Ikterus. Wenn man sich das Bilirubin anguckt und das Direkte ist erhöht, dann spricht das noch immer für einen gutartigen Verlauf. Die Leber ist halt geschwollen und die intrahepatischen Gallengänge komprimiert, kann nicht abfließen. Umgekehrt sieht es aus, wenn das indirekte Bilirubin erhöht ist, wenn die Hepatozyten also nicht mehr in der Lage sind, das Wasser löslich zu machen durch Gluconidierung und Sulfatierung, das wäre also ein prognostisch ungünstiges Zeichen. Was haben wir für weitere Symptome? Wir finden dann, wenn die besonders gelb werden, auch, dass die Cholestase anzeigende Parameter, die arkadische Phosphatase, hart erhöht ist mit besonderer Empfindlichkeit und andererseits auch die Gamma-GT, die auf der anderen Seite nicht so empfindlich ist, aber eine höhere Spezialität zur Leber halt hat. Das sollten Sie sich halt merken. Ja, dann ist es des Weiteren so, wenn wir eine virale Hepatitis haben, in der Leber liegt enorm viel Eisen vor. Deswegen muss man zunächst mal nicht erstaunt sein, dass wir dann im Serum sehr hohe Eisenkonzentrationen finden. Dann, wenn wir eine cholestatische Verlaufsform haben, Kupfer wird über die Gallengänge ausgeschieden, ja, dann darf nicht verwundern, dass das Kupfer deutlich erhöht ist. Und letztendlich finden wir dann nach etwa 3 bis 4 Wochen, dass die Gamma-Globuline deutlich halt ansteigen. Und wenn man da genauer hinguckt, wird man feststellen, der Isotyp IgG ist besonders stark erhöht und das wäre dann halt typisch. Also merken Sie sich, IgG ist typisch für so einen viralen Infekt, während bei Alkohol das ist IgA war, wie ich in der letzten Vorlesung das schon gesagt habe. Dann, um Viren halt attackieren zu können, zu neutralisieren, da geht es nicht um die Granulozyten, sondern es geht um Lymphozyten. Dementsprechend finden wir manchmal eine leichte Lymphozytose und wenn man genauer hinguckt, wären es also diese Subpopulationen, die da dargestellt sind, zytotoxische T-Lymphozyten beispielsweise. Ja, und dann können wir das Ausmaß der Entzündung halt uns auch ansehen und würden sehen, in der Eiweißelektrophorese gibt es besondere Auffälligkeiten der Alpha-1- und 2-Fraktion. Und letztendlich ist aber der empfindlichste Parameter in der heutigen Zeit, wenn es darum geht, das zu monitorisieren, dass sie Gebrauch machen von diesen Zytokinen, wie insbesondere dem Interleukin-6. Gut, und wenn die Leber dann entweder dauerhaft oder auch passagier in keinem guten Zustand ist und Sie wollen das objektivieren, dann macht man Gebrauch von diesen verschiedenen Parametern, die in der Leber halt produziert werden. Die Pseudoschilin-Esterase zeigt Ihnen gegebenenfalls an, ja, auf einem niedrigen Niveau wird die gegebenenfalls sein, dass die Lebersynthese nicht mehr gut unterwegs ist. Ähnliches finden Sie dann für das Albumin. Die Leberzelle kann das nicht mehr richtig produzieren. Sie finden also erniedrigte Spiegel. Der cholesterinosmotische Druck ist parallel dazu halt reduziert und die Klinik stellt sich dann dar, dass die Leute halt Ödemneigung haben. Insbesondere entwickelt sich dann ein Aszites, wie Sie wissen. Und das Letzte, was auch ganz typisch ist, dass die Leute dann Gerinnungsstörungen haben. Am einfachsten guckt man sich den Quickwert an, kleiner 70, das ist schon mal ein kritischer vorläufiger Befund. Und wenn es dann schlimmer wird, fällt der halt weiter ab unter Werte von 40 und verschiedene Gerinnungsfaktoren. Kann man sich des Weiteren dann halt angucken, um das genauer auf den Punkt zu bringen. Und bei all der Klinik und all den bisherigen Laborparametern, die ich Ihnen aufgezeigt habe, kann man jetzt allerdings nicht unterscheiden, ob es um eine Hepatitis A, B, C etc. geht und weiß nicht, wie die Prognose ist und was man so genau zu tun hat. Dafür gibt es jetzt speziellere Untersuchungen. Einerseits die spezifische Serologie und andererseits, das wäre dann der Goldstandard heutzutage, dass man Viruslastuntersuchungen macht mit PCR. Und das Erste, was man typischerweise macht, weil es 24/7, also Tag und Nacht und auch am Wochenende nachts um 3 Uhr zur Verfügung steht und die Ergebnisse innerhalb von einer Stunde Ihnen dann mitgeteilt werden können, ist, dass man halt guckt, ob bestimmte Antigene oder aber auch Antikörper halt vorliegen und ja, wenn man dann für bestimmte Erreger nachweist, dass das IgG erhöht ist, dann kann man zunächst mal sagen, ja, dann liegt so eine Infektion halt vor, wenn das negativ ist, kann man das halt ausschließen. Und diese Antikörper, das IgG, das ist der Hauptträger der immunologischen Abwehr, die würde dann auch 40, 50 Jahre nachweisbar sein, Seronamen entstehen sehr häufig, zeigt es auf, dass auch ein gewisses Maß an immunologischer Abwehrleistung halt da ist und wie gesagt, lebenslang als Seronarbe bleibt das bestehen. Und wenn man gucken möchte, ob das dann in der frischen Phase sich ein Patient befindet, dann guckt man sich diesen Frühantikörper an, das IgM. Und wenn dann da steht, dass das positiv ist, dann weiß man, dass die Patienten halt in der akuten, in der frischen Phase sind. Und das zeigt einem ganz häufig auf, dass die Patienten auch infektiös sind. Es gibt eine Ausnahme von der Regel, wenn nämlich das IgM nicht positiv ist, sondern nur schwach positiv berichtet wird, das sind dann Reaktivierungen, gibt es bei ganz vielen Infektionserkrankungen, insbesondere aber auch bei der Hepatitis B. Ja, und wenn man dann mehr Zeit hat und es mehr auf den Punkt bringen möchte oder auch wenn sie sich gestochen haben, dann macht man halt den Goldstandard, macht eine Viruslastuntersuchung. Wenn sie sich gestochen hätten, können sie daran abschätzen, wie hoch das Infektionsrisiko ist. Wenn es ein Patient auf der anderen Seite ist, bei dem diskutiert wird, muss er behandelt werden oder nicht, macht man halt an der Höhe der Viruslast fest, ob da eine Behandlungsindikation besteht. Und wenn er therapiert wird, dann wird man halt verfolgen, wie er sich entwickelt mit der Viruslast. Entwickelt er sich nicht günstig, dann müssen sie auf ein anderes therapeutisches Regime halt umsteigen. Gut, hier tabellarische Darstellung dieser Erreger A bis E. Sie sehen, dass das alles RNA-Viren sind, mit einer Ausnahme, DNA-Virus wäre das Hepatitis B-Virus. Ist allerdings gar nicht so bedeutsam. Bedeutsamer ist schon, dass diese Viren alle selber unmittelbar toxisch auf die Zellen wirken, also zytopathisch sind, mit einer Ausnahme, das wäre das Hepatitis B-Virus. Als man das vor 40, 50 Jahren das erste Mal gesehen hat, hat man sich gedacht, oh, das gibt ja sicherlich einen guten Ansatz, man behandelt immunsuppressiv, beispielsweise durch Glukosteroide. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Wenn man das tut, geht es dem Patienten innerhalb von wenigen Stunden schon deutlich besser. Das Problem ist nur, sie verlassen dann das Bett, schonen sich nicht. Und wir kriegen dann ganz häufig nach 3 bis 4 Wochen die Situation, dass diese Patienten dann, das kippt halt und sie kriegen eine chronische Hepatitis und werden Virusträger. Dann bezeichnet man das Ganze heute als Transaminasenkosmetik und das wäre ein Kunstfehler, kann also auf gar keinen Fall empfohlen werden. Ja, dann sehen Sie die Übertragungswege. Sie sehen bei Hepatitis B, C und dem Delta-Virus, dass das parenteral übertragen wird. Wie gesagt, auch Sie sind gefährdet, wenn Sie mal nicht aufpassen, sich vielleicht stechen sollten. Des Weiteren ist hier aufgeführt, dass Hepatitis B sexuell übertragen wird, nämlich relativ häufig. Zu etwa 65% haben die Leute das halt sexuell akquiriert. Muss man also dann, wenn jemand betroffen ist in der Partnerschaft, den anderen Partner halt informieren, ihn warnen und man müsste ihn aktiv halt impfen, um die Gefahr für ihn halt zu eliminieren. Bei Hepatitis C ist Übertragung sexuell so gut wie nicht gegeben, liegt nur bei 1 bis 2%. Woran liegt das? Ganz einfach, die Viruskonzentrationen sind bei Hepatitis B viel, viel höher, um den Faktor 1000 bis 10.000 nämlich. Hier finden wir nämlich Konzentrationen bis fast 1 Milliarde pro Milliliter und hier sind es häufig nur in Anführungsstrichen so 500.000 oder 50 bis 500.000 pro Milliliter. Gut, wichtig auch die Übertragung aufs Kind, gehen wir im Praktikum nochmal ein. So, dann sehen Sie hier, wie häufig es zu fulminanten Verläufen kommt. Merken Sie sich, gerade wenn Leute sehr alt sind, relativ häufig sieht man dann mal tödlichere Verläufe. Hier diese Zahlen in Klammern, das bezieht sich auf Schwangere. Sie sehen also hier in Afrika beispielsweise bei der Hepatitis E Schwangere, die sich angesteckt haben. Leider während der Schwangerschaft versterben sie zu etwa 20%. Dann ist hier auf Impfung hingewiesen. Die gibt es für Hepatitis A und B, die sollten Sie auch haben, aktiv und passiv jeweils. Und bei dem Delta-Virus, da steht das mit der Impfung allerdings in Klammern. Und das liegt daran, dass es zwar keine Impfung gibt, aber wenn man gegen die Hepatitis B-Infektion halt geimpft ist, dieses Delta-Virus benutzt die Hülle vom Hepatitis B-Virus, dann ist man halt automatisch auf diesem Wege geschützt. Deswegen steht das hier beim Delta-Virus in Klammern. So, Hepatitis A, nur ein paar Schlaglichter. Ja, gibt es in unheimlich vielen Urlaubsländern, in südlichen Gefilden, ist sehr resistent. Also wenn Sie mal Fische essen oder Muscheln oder Meeresfrüchte und wenn die infiziert sein sollten, haben Sie ein großes Problem. Das heißt, ganz häufig betroffen diese Urlaubsrückkehrer und insbesondere sollten Sie daran denken, dass in vielen Ländern, die auch gerne bereist werden, im Süden liegen, unter anderem die Türkei, da gibt es die sogenannte Kopfdüngung. Ja, was ist Kopfdüngung? Das ist folgendes, dass die Bauern in diesen Ländern halt das Gemüse oder die Salate mit Dung halt düngen, ja, mit tierischem, aber auch mit menschlichem Kot. Und Sie können sich vorstellen, dass man das nicht auswaschen kann. Und auch in den besten Hotels und Restaurants gelingt es natürlich dem Küchenpersonal nicht, da irgendwas gegen zu tun. Also seien Sie sehr, sehr vorsichtig in manchen Ländern, wenn Sie Gemüse oder Salate halt essen. Was kann man des Weiteren sagen? Ja, wenn Sie verreisen, es gibt sehr wohl so eine Last-Minute-Impfungen, die kann ein, zwei Tage bevor Sie abreisen, Ihnen noch verabreicht werden. Innerhalb von 3 bis 4 Wochen entwickelt die sich. Und wenn Sie zur selben Zeit auch passiv geimpft worden sind, so wie die passiven Antikörper sich abbauen, zur selben Zeit baut sich das eigene Immunsystem dagegen auf. Und auf diese Art und Weise kann man sich also schützen. Hier sehen Sie epidemiologische Hintergründe. Sie sehen in Entwicklungsländern, dass die Kinder etwa bis zum Schulalter zu 99% halt infiziert sind. Und Sie sehen hier bei uns beispielsweise, das entspricht den Verhältnissen in Skandinavien, in ihrem Alter 20, 25 Jahre, etwa 10% derjenigen sind betroffen und im Alter von 50 Jahren sind es etwa so 40%, in Deutschland, aber auch in Skandinavien. So, was macht man jetzt an der Untersuchung, was das Hepatitis A-Virus angeht? Das wird mit dem Stuhl halt ausgeschieden und deswegen hat man früher ja, den Stuhl halt auch untersucht, entweder nach dem Antigen oder der RNA hat man Ausschau gehalten. Nur das macht man heute nicht mehr. Das ist nicht besonders delikat. Alle Betroffenen können sich anstecken auf der Station, die Schwestern, die Ärzte, das Laborpersonal. Und die Stuhlmatrix ist auch nicht so, dass man da besonders gut drin untersuchen kann. Der eine hat eine Diarrhoe, der andere hat eine Obstipation, da sind inhibitorische Faktoren drin. Also hat man verlassen. Stattdessen macht man Untersuchungen halt im Blut, wie Sie das hier sehen. Nur die Viren kommen so gut wie gar nicht im Blut vor. Also was kann man da überhaupt untersuchen? Ja. Das Immunsystem reagiert halt auf die Infektion mit dem Hepatitis A-Virus. Antikörper entstehen, die entstehen typischerweise in tausendfach höherer Konzentration als die Antigene. Und ja, jetzt kann man halt im Blut untersuchen und der initiale Antikörper wäre das Anti-HAV-Total. Das hat die Untersuchung, diesen Test so vorbereitet, dass sowohl das IgG wie das IgM halt nachgewiesen werden. Dadurch ist er enorm empfindlich. Und man kann sagen, wenn Sie negative Befunde haben, kann man schon mal ausschließen, dass da was ist. Haben Sie positive Befunde, da kann sich jemand dann infiziert haben. Sie können das aber auch nicht unterscheiden von einer Impfung. Und wenn sich jemand infiziert haben könnte, dann würde man im Labor ja innerhalb von einer Stunde diesen zweiten Test hinterher machen, sogenannte Stufendiagnostik, guckt sich das IgM an. Und wenn der positiv ist, dann wissen Sie halt, dass das eine frische Infektion ist und der Patient könnte infektiös sein. Er muss es nicht zwangsläufig. Hier sehen Sie, wie sich das so entwickelt mit einer Hepatitis A. Etwa so nach 3, 4 Wochen wird das Virus im Stuhl ausgeschieden, etwa bis zur 8. Woche, also nur über etwa 4 Wochen insgesamt. Und erst relativ spät klinische Symptome wie Fieber, grippeartige Symptome oder dass die Patienten halt gelb werden. Man sagt klassischerweise, wenn die Patienten gelb werden, einen Ikterus entwickeln, dann sind sie auch nicht mehr infektiös. Ja, das ist so die klassische Lehrmeinung. Wenn man das monitorisiert mit Laborparametern, wie hier beispielsweise der GPT, dann sehen Sie, dass Sie dann noch früher das aufzeigen können, dass sich jemand gegebenenfalls infiziert hat, würde da sehr hohe GPT-Werte halt finden. Aber was die Serologie angeht, ja, kann man jetzt sowohl das IgG wie das IgM messen. Beide Antikörper entstehen zur selben Zeit, also gleich empfindlich. Das IgG allerdings dann hat Konzentrationen, die 5 bis 10 Mal höher sind wie die des IgMs. Das ist hier nicht richtig skaliert. Also davon profitiert man schon mal. Und wenn, das würde dann lebenslang auch erhalten bleiben als Seronarbe, als Durchseuchungshinweis auch, wie es in einer Population beispielsweise aussteht. Und wenn Sie das IgM jetzt anschließend bestimmen, Sie sehen, dass das rückreguliert wird, etwa nach 20 bis 24 Wochen, dann wissen Sie, jemand ist in der frühen Phase und der könnte potenziell infektiös sein. Nicht alle Leute, Patienten sind infektiös, weil nur in der frühen Phase hier vorne spricht man davon, ja, das, oder sind die infektiös, ein Groß, also beispielsweise hier in diesem Haus vielleicht ein Viertel, sind tatsächlich infektiös, aber die meisten sind dann schon weiter fortgeschritten und da kann man gar nicht sagen, dass sie infektiös sind. Warnender Hinweis noch, diese IgM-Antikörper, Pentamere sind das, die versagen ganz häufig in der Labordiagnostik und liefern falsch positive Befunde. Wenn Sie also ein falsch positives Ergebnis haben oder das ist verdächtig darauf, gucken Sie sich die Transaminasen mal an, wenn die völlig im Normalbereich liegen, können Sie das Ganze auch vergessen. So, dann Hepatitis B, da haben wir alle möglichen Genotypen, die man heute mehr und mehr aufdifferenziert, um gegebenenfalls in Zukunft mal different auch therapieren zu können. Sie sehen hier, dass es verschiedene Mutationen gibt. Sie selber sind geimpft und Sie haben vermutlich das Gefühl, dass Sie jetzt ausreichend gegen Hepatitis B geschützt sind. Das gilt auch im Wesentlichen, ist das richtig. Aber es gibt sogenannte Immun-Escape-Mutanten. Ja? Und die gibt es nur ganz selten. Ich habe da insgesamt nur 3 Stück insgesamt in meinem Berufsleben erlebt. Aber ja, da, die unterlaufen quasi den Immunschutz. Dann gibt es andere Mutationen, die beispielsweise können HBE produzieren. Und ja, das führt dazu, dass die in der Leberzelle liegen bleiben und die Leberzelle sehr stark schädigen. Die haben eine sehr schlechte Prognose. Oder andere Mutationen, die man feststellen kann, ja, die liegen halt im Bereich, in den Bereichen, wo die Medikamente halt ansetzen. Und da kann man also mehr und mehr heute schon im Vorfeld prüfen, ob bestimmte Medikamente überhaupt wirken können oder nicht. Ja, hier sehen Sie mal, wie das aussieht, wenn Sie sich gestochen hat bei jemandem, der eine Hepatitis B hat und ein Virusträger ist. Junge Erwachsenen, die in einem guten Zustand sind, das sollte ihre Situation sein, die würden sich zu etwa 5% nur infizieren. Drogensüchtige, die in einem schlechten Allgemeinzustand sind, da sieht es dann schon anders aus. Schlechter Allgemeinzustand, Leber funktioniert nicht richtig, die infizieren sich zu 20%. Haben Sie Leute, die Niere kaputt haben, ja, das führt dazu, dass das Immunsystem auch sehr schlecht unterwegs ist. Sehen Sie daran, dass auch ein Impftiter sich immer sehr schlecht nur aufbaut. Low-Responder wären das. Da sehen Sie schon, dass das Risiko dann noch schlechter ist. Und wenn die Leute Nieren transplantiert wären, also eine Niereninsuffizienz haben und Immunsuppressiva dazu kommen, Sie sehen, dass das sukzessive immer schwieriger für die Betroffenen sind. Also sehen Sie selber zu, dass Sie in einem guten Allgemeinzustand sind, dann haben Sie schon mal gute Karten. So, Hepatitis B, ich will hier nicht auf Details eingehen, will Ihnen nur sagen, dass was die Viruspersistenz angeht, dass die zu Virusträgern werden, bei etwa 5-10% liegt. Bei Hepatitis C waren das ja 80% sogar. So, dann Diagnostik. Hepatitis B kommen immer relativ viele Prüfungsfragen. Es gibt verschiedene Antigene und Antikörper und die erlauben jetzt festzustellen, ob es eine Impfung ist oder ein tatsächlicher Kontakt oder ob das akut oder chronisch ist oder ob die Patienten infektiös oder hochinfektiös oder potenziell infektiös sind. Hier ist das Dehnpartikel und die Oberfläche besteht aus dem sogenannten HBS-Antigen, Surface-Antigen, und wann immer Sie einen Teil von diesem Virus halt sehen im Blut, dann ist das Virus auch im Körper, es repliziert sich halt und die Patienten gelten als infektiös. Dann gibt es ein sehr wichtiges Antigen, das Core-Antigen. Das bleibt allerdings im Leberzellkern liegen, erreicht nicht mal das Zytoplasma und schon gar nicht das Blut. Da müssen wir in der Versorgung halt darauf verzichten, in der Krankenhausversorgung. Aber Gott sei Dank gibt es ein Vorläufer-Antigen, das sogenannte HBE-Antigen. Das hat ein paar Aminosäuren mehr als das C-Antigen, wird anders prozessiert, erscheint im Zytoplasma und auch im Blut. Und wenn dieses Antigen ebenfalls da ist, dann repliziert das Virus sich richtig stark und dann spricht man davon, dass Patienten nicht nur infektiös, sondern hochinfektiös sind. Dann kann man die DNA unmittelbar nachweisen, das wäre jetzt der Goldstandard. Was die Serologie angeht, merken Sie sich, 3 Antigene gibt es, 2 davon können halt nachgewiesen werden. Aber zu allen 3 Antigenen gibt es jetzt korrespondierende Antikörper. Das sehen Sie hier mal. Diese Tabelle ist enorm wichtig, auch für Ihre Prüfung. Was die Serologie angeht, HBsAg, wenn das nachgewiesen wird, Patienten sind infektiös. Außerdem ist es der früheste Marker, das sollten Sie sich merken. HBE-Antigen, wenn das zusätzlich, immer zusätzlich kommt das hinzu, auch nachgewiesen wird, dann ist das nicht nur Infektiosität, sondern hohe Infektiosität. Das dritte Antigen sehen Sie gar nicht, aber der korrespondierende Antikörper, Anti-HBC, der wird sehr, sehr früh halt sich entwickeln und dann wird er auch lebenslang erhalten bleiben. Und dieses C steht für Core, das sollten Sie sich aber als Contact, ja, mal merken, als Kontaktantikörper. Wer immer diesen Kontaktantikörper im Blut hat, der hat tatsächlich Kontakt gehabt, das kann keine Impfung sein. Und dieser Kontaktantikörper, der bleibt dann lebenslang erhalten, ja, Seronabe wird er dann, die wird er dann präsentieren und er ist sehr, sehr früh unterwegs. Und wenn Sie da fündig geworden sind, dann bestimmen Sie im Labor eine Stunde später das IgM. Wenn Sie dann positive Befunde haben, dann wissen Sie, dass der Patient in einer akuten, frischen Phase halt sich befindet. Sehr häufig sind die dann auch infektiös. Wenn dann hier also steht positiv, dann ist es akut. Wenn hier steht schwach positiv, dann sind es allerdings Reaktivierungen, wie die alle paar Jahre mal gefunden werden. Dann ein Antikörper, den auch am wenigsten wichtig ist. Einige Firmen haben den auch gar nicht in ihrem Portfolio, aber Anti-HBE. Wenn der nachgewiesen wird, kurz vorher wurde das HBE-Antigen halt neutralisiert, wurde nicht mehr sichtbar. Das ist der erste Schritt der Serokonversion. Je früher das passiert, desto stärker das Immunsystem. Mit anderen Worten, Sie können sagen, je früher das Anti-HBE auftaucht, desto besser die Prognose des Patienten. Und dann gibt es das Anti-HBS noch, das ist der wichtigste Antikörper. Das S steht für Surface, sollte man sich allerdings übersetzen als Schutz. Ja? Wer diesen Schutzantikörper hat, der ist geschützt, dem kann nichts mehr passieren. Im einfachsten Fall ist das eine Impfung, so wie Sie das haben. Dann würde man beispielsweise nur isoliert Anti-HBS positiv finden. Also isoliert Anti-HBS positiv und es ist eine Impfung. Dann, wenn einer Kontakt gehabt hat und das Immunsystem ist gut unterwegs, dann finden Sie Anti-HBC positiv und zusätzlich den Schutzmarker. In dieser Phase sind Patienten aber auch nicht mehr infektiös. Neben diesem isolierten Anti-HBS-Zustand sollten Sie sich aber unbedingt auch für Ihre Prüfung den isolierten Anti-HBC-Zustand halt merken. Da ist nur das Anti-HBC, der Kontaktmarker, positiv. Jemand hat also Kontakt gehabt, aber HBSAG ist negativ und auch zur selben Zeit das Anti-HBS. Früher hat man gedacht, die Patienten sind nicht infektiös, hat in der Transfusionsmedizin diese Präparate dann übertragen und recht viele Patienten sind angesteckt worden. Als man sich das genauer angeguckt hat, mit PCR-Methoden, hat man gefunden, dass in 40% der Fälle Hepatitis B-Viren im Blut waren. Was ist Hintergrund dieser Situation? Da hat also jemand tatsächlich Kontakt gehabt. Anti-HBS wird auch produziert, allerdings nur in geringen Mengen, nämlich genau in der Menge, um das HBSAG zu neutralisieren, quasi in äquimolaren Mengen liegen Antigen und Antikörper vor. Das ist aber ein sehr fragiles Gleichgewicht und wenn immer einer einen leichten Schnupfen oder ähnliches hat, dekompensiert das System schon und dann haben Sie wieder Viren im Körper und Sie könnten sich infizieren. Ehrlich gesagt, wenn Sie sich da stechen, ist das Risiko nicht so besonders hoch, weil die Viruskonzentration nicht sehr hoch ist, aber wenn Sie dieses Blut transfundieren, haben Sie natürlich ein Problem. Merken sich diese drei Konstellationen also unbedingt, wann jemand, was die serologischen Parameter angeht, infektiös halt ist. HBSAG positiv, er ist infektiös. Wenn das zweite Antigen dazukommt, dann ist er hochinfektiös. Und der dritte Zustand, den Sie nicht vergessen sollten, das wäre der Zustand isolierter Anti-HBC-Zustand, der Zustand, über den ich da gerade gesprochen hatte. Weiteres Thema wäre, wie entwickeln sich diese Parameter und zwei, drei Hinweise in diesem Zusammenhang. Ja, da kann man zunächst mal sagen, das HBSAG entwickelt sich als erstes, als frühester Marker, aber 10% der Patienten haben ein sehr starkes Immunsystem und da wird dieses HBSAG halt vermisst. Ja, man hätte eine diagnostische Lücke von etwa 10%. Und diejenigen, die ein starkes Immunsystem haben, die produzieren allerdings enorm früh dann das Anti-HBC. Und wenn man das Anti-HBC wenn man dann Leute vor Operationen screent, sich anguckt, darf man die operieren, wie vorsichtig muss man sein, auch in der Dialyse. Man wird also immer zur selben Zeit beide Parameter bestimmen, das HBSAG und auch das Anti-HBC. Ja, dann entwickelt sich das HBE-Antigen. Sie sehen, dass das dann irgendwann halt nicht mehr nachweisbar ist und der korrespondierende Antikörper, das Anti-HBE halt auftaucht. Das ist der erste Schritt der Serokonversion. Und der zweite Schritt der Serokonversion wäre, dass das HBSAG neutralisiert wird und nicht mehr nachweisbar ist und das Anti-HBS lässt sich dann halt nachweisen. Was kann man des Weiteren sagen? Wichtig ist, dass die ganze Diagnostik sehr stark immer auf dem Nachweis von Antikörpern basiert. Und bei bestimmten Erkrankungen wie Hepatitis C oder aber auch HIV hat man auch gar keine anderen Dinge in der Hand als diese Antikörper. Aber sie kriegen relativ häufig, oder nicht relativ häufig, aber doch häufig genug, dass man sich darauf hinweisen muss, falsch negative Befunde, dann, wenn diese Antikörper nicht mehr produziert werden können. Wann ist das der Fall? Wenn bestimmte Immuninsuffizienzzustände halt vorliegen, wenn Leute immunsuppressiv behandelt werden, im einfachsten Fall mit Steroiden, Glukosteroiden oder auf onkologischen Stationen eine zytostatische Therapie kriegen. Dann werden die gar nicht mehr produziert. Oder aber sie werden produziert, aber sie gehen verloren, beispielsweise dann, wenn sie eine Proteinurie, eine umfangreiche haben, ja, eine unselektive Proteinurie. Oder bei bestimmten Gastroenteropathien, ja, wie sie hier dargestellt werden, oder bei Verbrennungskrankheiten, dann werden die halt verloren. Ja, und dann hätten sie halt Diagnostik gemacht, sie haben negative Befunde und sind dann irritiert, dass da gar nichts vorliegt. Und ja, das ist einfach nicht so. Und um sich anzugucken, ob jemand überhaupt noch Antikörper produziert, guckt man sich die Eiweißelektrophorese an und wenn da hinten die Immunglobuline noch nachweisbar sind, dann ist alles in Ordnung, dann können Sie auf diese Diagnostik vertrauen, aber ansonsten sieht es ziemlich mau aus. Oder aber Sie können diese Immunglobuline auch unmittelbar halt messen. Gut, zwei, drei Beispiele noch zur Befundkonstellation bei Hepatitis B. Hier hätten Sie beispielsweise einen mit einer chronischen Hepatitis B. Wir würden dann ein oder zwei Antigene nachweisen können, je nachdem, was Sie nachweisen, sind die infektiös oder hochinfektiös. Und die korrespondierenden Antikörper kommen dann halt ins Spiel. Und wenn es darum geht zu gucken, ist das frisch oder ist das chronisch, guckt man sich den Frühantikörper an. Ja, dann, wenn hier positiv steht, ist das eine frühe Infektion. Und wenn hier schwach positiv steht, dann wäre es eine Reaktivierung, wie Sie das hier sehen. Dann hätten wir hier eine Konstellation, wie Sie die finden, wenn jemand tatsächlich Kontakt gehabt hat, aber das Ganze ist gut ausgeheilt. Da finden Sie Anti-HBC halt positiv, der Kontaktmarker ist positiv, aber der Schutzantikörper hat sich auch entwickelt. Diese Patienten können also gut mit der Erkrankung umgehen. Sie werden keine Viren mehr im Blut finden, die sind nicht mehr infektiös. Wenn das beispielsweise ein Chirurge wäre, der dürfte also ohne weiteres im OP auch arbeiten. Dann Befundkonstellation, wie Sie die im Blut haben sollten, nach einer Impfung beispielsweise. Man guckt sich den Kontaktmarker an, da sehen Sie es negativ. Ja, dann kann es also kein Kontakt gewesen sein, aber der Schutzantikörper ist hier positiv. Wurde auch bestimmt auf hohem Niveau, nämlich größer als 100 Units pro Liter. Das heißt, guter Impferfolg, so wäre das also zu interpretieren. Also bei einer Impfung isoliert hat man Anti-HBs dann positiv. Delta-Virus noch abschließend, was kann man dazu sagen? Dieses Virus ist inkomplett, hat keine eigene Hülle, wird auch als nacktes Virus oder als Viroid bezeichnet. Und das HBs-AG, das ist die Hülle, die es benötigt. Und es macht einfach nur Sinn, auf diese Erkrankung zu testen, wenn eine Hepatitis B-Infektion vorliegt und zweitens, das ist jetzt wichtig, dass HBsAg positiv getestet wird. Dann kann also eine Delta-Virus-Infektion als Co-Infektion vorliegen. Der Antikörper, der dann eingesetzt werden würde, wäre das Anti-HDV dieser Antikörper. Und letztendlich sollten Sie noch wissen, wenn komplizierend so eine Delta-Virus-Hepatitis sich entwickelt, wo findet man das? Das findet man in ganz vielen Mittelmeer-Anrainerstaaten, beispielsweise ganz hohe Durchseuchungen in Süditalien. Und es gibt zwei Arten, wie sich das entwickeln kann. Entweder eine Simultaninfektion, da akquiriert also jemand zur selben Zeit die Hepatitis B-Impfung und das eine Delta-Virus-Infektion. Und das ist, dann ist die Leber noch nicht geschädigt. Und das verläuft relativ blander, kann man halt sagen. Viel kritischer ist es, wenn zum Beispiel, was häufig passiert, Drogensüchtige zunächst eine Hepatitis B-Infektion halt haben, dann wird die Leber über mehrere Jahre geschädigt, ganz viel HBsAg steht zur Verfügung und wenn dann das Delta-Virus hinzukommt, dann ist die Leber, wie gesagt, vorgeschädigt und HBsAg steht in Hülle und Fülle zur Verfügung und dann läuft das Ganze typischerweise turbomäßig ab. Mit dramatischen Verlaufsformen ganz häufig endet das Ganze halt tödlich. Gut, das waren die Punkte, die ich Ihnen heute hier aber vortragen wollen. Ich bedanke mich dann erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.